Martin, wir haben viel vor heute. Es wäre schön, wenn Sie auf Twitter Comedy Magazin einen Link anklicken, den ich Ihnen hinterlassen habe, passend zu dem nächsten Telefoninterview. Aber hören wir für all die, die nicht verkabelt sind, hinein in eine Doku dieser Tage.
Wir haben immer gesagt, dass Kernenergie und die Kernkraftwerke in Deutschland sichere Kraftwerke sind, dass es keinen Grund gibt, sie nach einem Durchschnittsalter von 32 Jahren abzuschalten. Insofern gibt es gute Gründe, auch Kernkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen.
Wie hoch ist hier eigentlich die Gefahr eines schweren Unfalls?
Wenn ein Mensch hier versagt, ist die Technik da, die einspringt und als letzte Konsequenz den Reaktor dann abfährt.
Sobald irgendwas nicht mehr ganz in Ordnung ist, greift das Reaktorschutzsystem zu und das kennt nur eine Beschlussrichtung. Das ist ein Computer, der sagt, die Anlage in die sichere Position bringen und das bedeutet in jedem Falle Abfahren der Anlage. Endgültig ausschließen kann man ja nie etwas. Ein gewisses Restrisiko gibt es immer.
Ähnliches haben auch die Menschen in Japan gehört, bevor das Restrisiko ihre vertraute Welt verschluckte. Sie können dem Horror nicht mehr entfliehen. Die Katastrophe ist 8000 Kilometer entfernt, aber auch in der Nachbarschaft des Pannenreaktors Krümmel ist es nicht mehr, wie es war.
Ein Ausschnitt aus der 45-Minuten-Reportage Risiko Atomkraft, die seit Dienstag über mehrere Sender läuft. Zu Recht, denn bei aller notwendigen Japan-Berichterstattung stellt sich die Frage, was wäre, wenn es in Deutschland zu einem extremen Störfall in einem Kernkraftwerk wie Krümmel in Norddeutschland käme? Wie funktioniert der Schutz vor Flugzeugen? Wer löscht radioaktive Brände? Gibt es genügend Jodtabletten für die Bevölkerung, die am Kernkraftwerk lebt? Wenn ja, wo liegen die Tabletten? Sind die Kernkraftwerksmitarbeiter eigentlich ausreichend geschult? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kernkraftwerken und Kinderleukämie oder ist das nur Propaganda? Am Telefon jetzt die Fernsehautorin des Films, Gesine Enwald. Bevor wir zu den Antworten kommen, die Sie natürlich recherchiert haben, hatten Sie ja bestimmt einen Anfangsverdacht oder was war eigentlich Ihre Motivation für die Recherchen, also die deutlich ja vor der Katastrophe in Japan lagen?
Also unsere Ausgangslage war die politische Diskussion über die Verlängerung der Laufzeiten. Und wir haben uns überlegt, ja, was machen wir eigentlich? Alles ist eigentlich schon mal erzählt, das mit den Laufzeiten, das ist auch irgendwie langweilig. Und dann haben wir uns überlegt, wann hat eigentlich jemand das letzte Mal die Frage gestellt, wie sicher ist die Atomkraft eigentlich? Und wir haben festgestellt, dass das schon eine ganze Weile her ist, wenn überhaupt noch gar nicht passiert ist. Und dann habe ich mich mit meinem Team auf den Weg gemacht, um einfach dieser Frage, diesen ganz einfachen Fragen nachzugehen. Wie sicher ist die Kernkraft? Was sind das für Menschen, die uns im Falle eines Falles retten sollen? Wie kompetent sind die? Wie ist die Bevölkerung geschützt? Und wir sind relativ offen an diese Recherchen, an diesen Dreh rangegangen und waren, je länger unsere Reise in diese Welt dauerte, umso schockierter waren wir, weil uns eine solche Inkompetenz und Ahnungslosigkeit entgegengeschlagen ist, die entsetzlich war. Nun war das vor einem Jahr, wollte man das noch nicht so richtig sehen und wir galten als diejenigen, die den Teufel an die Wand malen, die hier Szenarien entwerfen, die sowieso unrealistisch sind. Jetzt vor dem Hintergrund Japan kriegt der Film natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, ist aber, also das, was wir herausgefunden haben, ist heute immer noch genauso wahr wie vor einem Jahr.
Aber Sie sagten zu Beginn des Films, dass Sie heute möglicherweise keine Drehgenehmigung mehr bekämen. Aber auch dieser Film entstand unter einem für uns Zuschauer spürbaren Druck. Sie hatten Aufpasser, Interviewpartner verweigerten die Antworten bzw. spulten PR-Texte ab wie Roboter. Material wurde zensiert. Sie zeigen trotzdem die Aufnahmen, wie diese Szene zum Beispiel hier.
Gibt es eigentlich irgendjemanden, der dieses ganze komplexe System komplett drauf hat in seinem Gehirn allein?
Gibt es viele Leute bei uns im Kraftwerk. Sie wissen genau Bescheid über die Funktionsweise von jedem Prinzip, von jedem System und wissen genau, wenn ich diese Pumpe abschalte, passiert das und das.
Das wollen wir genau wissen und fahren in die Reaktorschule nach Essen. Wir dürfen das Training einer Schicht aus dem AKW Emsland drehen. Das Team trainiert hier regelmäßig Störfälle, die in der Realität sehr selten vorkommen. Das Warnsignal. Der Kraftwerkssimulator hat einen Störfall produziert. Ein Fall eines Steuerstabes. Die Mannschaft weiß nicht, was passiert ist.
Für den Fall eines nicht automatisch erkannten Stabfehleinfalls ist der nachträgliche Einwurf des fehleingefallenen Steuerstabes auszulösen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Das sollten wir machen.
Es wird uns erlaubt, ein Interview mit dem Schichtleiter zu führen. aber es wird vom Pressesprecher scharf kontrolliert.
Was ist diese Technik für Sie? Ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Ist es das, was immer und immer bei...
Okay. Diese Frage ist nicht zugelassen. Neuer Versuch. Frage nach dem Sicherheitsrisiko Mensch.
Was ist das höchste Sicherheitsrisiko? Ist das höchste Sicherheitsrisiko der Mensch? Vielleicht oder nicht.
Wir verlassen die eher unerfreuliche Übungssituation und fragen uns, wie reagieren Mitarbeiter in der Realität, wenn tatsächlich etwas passiert. Der Zufall will es, dass ein NDR-Team im Kernkraftwerk Burgdorf dreht, als dort ein echter Störfall eintritt. Das Warnsignal. Es gibt eine Vermutung. Ein kaputtes Ventil im sogenannten sekundären Kreislauf.
Wir wissen nicht, irgendwie wegen Durchfluss. Was ich nicht verstehe, ist der richterliche Unterdruckregelung hier TS24C1.
Vieles, was man nicht versteht. Fehlersuche mit dem Finger auf den Schaltplänen. Irgendwann Erleichterung, das Signal verschwindet wie von selbst. Aber dann... Und bis zum Ende der Dreharbeiten konnte der Fehler nicht behoben werden. Zwei Tage später verlangt E.ON, diese Aufnahmen nicht zu veröffentlichen. Wir halten uns nicht dran. Daraufhin sagt der Energiekonzern alle weiteren Drehtermine ab.
Man könnte meinen, Sie hätten in China zum Beispiel gedreht. Pressefreiheit sieht doch eigentlich anders aus, oder?
Wir fühlten uns eher, ich muss gar nicht so weit nach China gehen, wir fühlten uns eher so ein bisschen erinnert für die Älteren unter uns an DDR-Verhältnisse. Das war tatsächlich einigermaßen irritierend, dass bestimmte Fragen einfach nicht zugelassen waren, dass tatsächlich, und das ist etwas, was mir in meiner ganzen Zeit als Journalistin auch noch nicht passiert ist, tatsächlich Interviews abgebrochen worden sind, und zwar mehrfach. Und zwar bei ganz einfachen Fragen, wenn ich den Schichtleiter eines Atomkraftwerkes frage, wie hoch ist das Sicherheitsrisiko Mensch, dass diese Frage zum Beispiel nicht zugelassen vom Pressesprecher unterbunden wird, das ist schon einigermaßen irritierend. Ich halte es auch wirklich für extrem unklug, weil ja in unserer Mediendemokratie es Gott sei Dank möglich ist, diesen Interviewabbruch auch zu zeigen. Und die hatten nur eines im Sinn, uns immer wieder zu sagen, wie sicher, wie fantastisch, wie überzeugend, wie einzigartig diese Technik ist. Wenn man dann aber da drin ist und fragt nach den anderen Sachen, wie Terrorgefahr, wie was ist, wenn der Kühlkreislauf mal zusammenbricht, wer löscht hier eigentlich im Atomkraftwerk und diese ganzen Sachen, dann haben auch diese Leute keine Argumente mehr und geraten in eine sehr starke Abwehrhaltung. Und dann kommt es eben auch dazu, dass Interviews abgebrochen werden und dass man auch hinterher nach dem Dreh wild beschimpft wird mit Sätzen wie, was wollen Sie eigentlich, was haben Sie eigentlich im Sinn mit Ihrer Reportage? Sie wollen doch auch wieder nur die Atomkraft, die Kernenergie schlecht machen. Und da geht es dann tatsächlich hinter der Kamera mitunter hoch. Das muss man einfach auch mal so sagen. Und das ist ja dieses Unglaubliche, das ist dieser Schock, den ich nachhaltig habe, diese absolut naive Technikgläubigkeit der Menschen. Die glauben, sie haben mit ihren Computern und mit ihren Ingenieuren und mit ihrer Technik so einen Horror im Griff. Und das muss die Menschheit, glaube ich, tatsächlich lernen, dass da eine gewisse Demut nötig ist und ein gewisses Zurückfahren der eigenen Selbstüberschätzung. Und das, was wir denken ja immer, die Ingenieure, das sind so große, das sind alles so Helden, die uns dann am letzten Endes retten, ja, die Sache dann im Griff haben. Das ist doch Quatsch. Die Leute, die das machen, die heißen Heinz und Otto, die kriegen die Zähne nicht auseinander, die sind irgendwie verschlafene Typen wie aus einer Flens-Reklame. Und das sind die, die uns dann von einem Super-GAU bewahren sollen innerhalb von 23 Minuten oder so. Also mir wird tatsächlich Angst und Bangen, ja, wenn ich darüber nachdenke.
Sie waren in Ihrem beruflichen Vorleben auch für die ARD in Tokio. Ja. Gibt es Parallelen zu der Öffentlichkeitsarbeit dort in Japan? Oder anders gefragt, gibt es vielleicht ein weltumspannendes Kartell des Vertuschens? Oder ist das eine zu gewagte These?
Also ich kann, als ich in Tokio war, ich war mal 2 Monate in Tokio zur Urlaubsvertretung von Robert Headcamper. Und ich kann da nicht, das ist spekulativ, wenn ich da jetzt was zu sage, aber das, was wir in unseren Recherchen einfach auch rausgefunden haben, ist, dass die Atomlobby, die Atomwirtschaft im Allgemeinen natürlich dazu tendiert, alle kritischen Stimmen mit aller Macht zum Schweigen zu bringen. Das ist tatsächlich so. Und dass immer, wenn es irgendwie Probleme gibt oder Risiken, dass dann versucht wird, den Mantel des Schweigens darüber zu hängen, kritische Journalisten abzuwehren, mitunter auch unter Druck zu setzen. Was in diesem wissenschaftlichen Bereich sich abspielt, das ist tatsächlich nochmal eine eigene Recherche wert, ein eigener Film wert, weil es geht ja auch darum, sehr oft, was finden eigentlich Wissenschaftler raus? Wie ist das eigentlich mit Gutachten bezüglich Leukämie, Krebserkrankungen und so weiter. Und wenn Sie sich da mit Wissenschaftlern unterhalten und die Ihnen erzählen, wie die Atomlobby sie versucht, unter Druck zu setzen oder einzukaufen oder zu gewinnen, das ist schon extrem schockierend. Ich glaube, dass weltweit die Atomindustrie großen Aufwand betreibt, um ihr Image sauber zu halten und um kritische Stimmen loszuwerden. Und da ist es wahrscheinlich in Deutschland nicht anders als in Japan, Frankreich oder USA.
Haben Sie dafür eine Erklärung, warum das so ist?
Das ist so, weil dahinter steckt natürlich diese enorme Gier, dieses enorme Profitdenken. Und wer an dieser Atomkraft rüttelt, der stellt auch am Ende diese schönen Gewinne in Frage, die sich die Energieriesen einkassieren können. Eine halbe Million Euro verdient Krümmel am Tag, wenn das Kernkraftwerk läuft. Ich meine, da tut man schon einiges für, um so einen alten Pannenreaktor wieder ans Laufen zu bringen.
Das ist die Einschätzung der Fernsehjournalistin Gesine Enwald, die den Film machte Risiko Atomkraft. Zurzeit gerade läuft er in Phoenix noch bis 18.45 Uhr ebenso auf 1 extra. Also kurz mal ruhig umschalten und dann sich die Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag merken. 0.30 Uhr dann im Norddeutschen Rundfunk. Und wenn man in die Programmsuche der ARD Risiko Atomkraft eingibt, dann bekommt man noch weitere Sendedaten und der Film ist auch noch für einen kurzen Moment im Internet zu sehen. Never just